ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Kasachstan ist eine dieser ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, die für viele hier etwa in Deutschland immer noch sehr fremd sind und weit, weit weg liegen. Republiken, die durch ihre heftig autoritäre Führung auch politisch kaum eine Bindung zu Westeuropa haben oder hatten zumindest. Dabei ist Kasachstan super spannend und hat auch als Reiseland einiges zu bieten. Wir machen heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt in der folgenden halben Stunde mal ein paar Schritte auf Kasachstan zu. Möglich macht das Dennis Burg, der vor kurzem dort war. Hallo Dennis.
Hallo Udo.
Dennis, teilst du meine Einschätzung, dass den meisten Menschen hier, den meisten, die uns jetzt zuhören, Kasachstan sehr, sehr fremd ist?
Also das teile ich uneingeschränkt. Ich sehe das allein schon ja bei meinem Freundes- und Verwandtenkreis. Die ein oder anderen, die haben schon mal was in den Nachrichten über Kasachstan gehört oder gesehen. Aber vor meiner Reise und auch vor allem danach kam immer meist die Frage, Dennis, wo ist das denn? Also manche zückten dann ihr Handy raus und suchten und schauten. Und das Verrückte ist, obwohl die meisten so gar nichts von diesem Land wissen, kommt dann direkt sowas wie, ach, ist das sicher, da ist doch bestimmt Krieg und was macht man denn da? Und nur ganz wenige haben gesagt, wow, das ist wirklich spannend. Und by the way, also meine Eltern, die haben mich bei meinen ausgewählten Reisezielen längst aufgegeben. Die fragen eigentlich nur noch rein rhetorisch, warum ich denn immer in so Länder reise.
Und alle, auch deine Eltern sollten jetzt einfach mal zuhören, natürlich. Ja. Ne? Was hat dich denn motiviert, nach Kasachstan zu reisen?
Also ich war letztes Jahr mit meinem besten Freund in Usbekistan und da haben wir irgendwie Blut geleckt an Zentralasien. Und das hat auch damit was zu tun, weil es halt so unbekannt ist und gleichzeitig aber auch so vielseitig und günstig allemal. Und eigentlich stand dieses Jahr Kirgisistan auf unserer Liste, das klappte aber nicht. Und dann haben wir überlegt und irgendwie war schnell klar, Mensch, wir wollen, glaube ich, nach Kasachstan, weil es auch so diese Mischung ausmacht. Also Steppe, es gibt aber auch viel Grün und halt spannende Städte. Und das war dann genau das Richtige für unseren geplanten 10-tägigen Trip.
Wie weit muss man sich denn vorbereiten? Was sind so deine Reisetipps?
Also vorab, weil das wurde ich ganz oft gefragt, Visum braucht man aktuell nicht. Es reicht wirklich der einfache Reisepass. Wir haben viel im Internet gelesen und uns da vorbereitet. Das liegt aber daran, weil es so keinen aktuellen guten Reiseführer gibt. Und das war es dann eigentlich schon, was die Vorbereitung betrifft. Also ich habe mich auch insgesamt, muss man sagen, ich habe mich nie unsicher gefühlt, geschweige denn unwohl. Was ich empfehlen kann, ist wirklich eine eSIM oder kasachische Mobilfunk-SIM-Karte. Denn das Internet, das war vor Ort ein unheimlich guter Begleiter. Navigieren, Restaurantstipps und so weiter. Also das war sehr, sehr hilfreich.
Immer schön zu hören, dass überall in der Welt das Internet so gut ist. Nicht? Das freut mich sehr. Sag mal eins, aber doch noch Sprachkenntnisse. Braucht man die?
Ja, also die sind schon hilfreich, aber das klappt auch ohne. Also ich kann kein Wort Kasachisch oder Russisch. Das Handy, das ist ja wirklich sehr hilfreich, auch bei so einer Geschichte, übersetzt sogar Schriftzüge, zum Beispiel auf Speisekarten. Also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und weiß, dass es manchmal etwas länger dauern kann, dann klappt das alles. Überraschenderweise konnten nämlich nicht so viele Menschen Englisch, wie ich gedacht hatte.
Ja, finde ich jetzt nicht so ganz überraschend, ehrlich gesagt. Sag mal, und dann startet man in der Hauptstadt Astana, wenn man da eh hinfliegt?
Also ich finde ja, weil diese Stadt einen erstmal aus den Socken haut. Da sind Bauten, die man überhaupt nicht vermuten würde. Futuristisch, symbolträchtig, monumental. Also die Gebäude, die wirken da wie aus einem Science-Fiction-Film auf jemanden. Und man kann das auch sehr schwierig beschreiben. Allerdings muss ich auch zugeben, Flair habe ich da vergeblich gesucht. Ich finde aber so ein, zwei Tage, um reinzukommen, sind, glaube ich, nicht verkehrt.
Mit Dennis Burg jetzt staunend und vielleicht ein bisschen zweifelnd nach und durch Astana.
Ich blicke auf monumentale Gebäude mit Prunk und Pathos entlang breiter Boulevards. Zudem spiegelt sich die kasachische Sonne in gläsernen Hochhäusern. Parks und die mehrspurigen Straßen sind absolut sauber. Astana soll ein Schaufenster für die Welt sein. Mit ihr will Kasachstans Regierung beweisen, dass Zukunft planbar ist. Die Hauptstadt ist keine Stadt, die langsam gewachsen ist. Sie wurde gewollt und gebaut. Vor 3 Jahrzehnten war hier noch Steppe. Damals verlegte die Regierung ihren Sitz mitten ins Land. Die damalige Kleinstadt Akmola wurde in Astana umbenannt, das kasachische Wort für Hauptstadt. Dank der Erlöse aus Verkäufen von Erdöl und anderen Bodenschätzen investierte die Regierung Milliarden in moderne und futuristische Bauten. Prominente Architekten aus aller Welt haben die Verwaltungsneustadt mitentworfen. Das bekannteste Bauwerk ist der 100 Meter hohe Baiterek-Turm. Er sieht aus wie ein riesiger Baum aus Metallstreben. Diese ragen gerade nach oben und tragen obendrauf, wie ein Vogelnest, eine goldene Glaskugel. Sie ist begehbar und dient als Aussichtsplattform. Das Wahrzeichen der Stadt symbolisiert den mythischen Baum des Lebens. Im Eingangsbereich stehen Touristen Schlange, erst an der Kasse, dann vor den 2 Aufzügen. Sie bringen im gemächlichen Tempo die Besucher nach oben. Oben angelangt, hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt und die angrenzende Steppe. Und ich bin Zeuge einer für westliche Verhältnisse skurrilen Vergötterung des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nazarbayev. Kasachen stehen auf einer Treppe Schlange, um kurze Zeit später auf einem Podest ihre Hand in einen goldenen Handabdruck zu legen. Es ist der Abdruck der rechten Hand des Präsidenten. Viele lassen sich dabei fotografieren, einige schauen ernst, andere lächeln freudig in die Handykameras. Arushan besucht mit ihrer Familie den Turm. Die 27-Jährige ist aus Almaty und lebt seit 2 Jahren in der Hauptstadt. Es ist ihr erster Besuch auf dem Turm. Vom Handablegen hält Arushan aber nicht allzu viel.
No. Nein, das wollte ich nicht. Wir machen nur ein Foto, das ist alles. Ich finde, das ist ein gutes Denkmal, aber ich glaube, es ist nur ein Denkmal für Touristen und für Fotos.
Die 27-Jährige lässt durchblicken, dass sie mit dem Personenkult um Nursultan Nazarbayev nicht viel anfangen kann. Auch nicht damit, dass Astana von 2019 bis 2022 zu Ehren des langjährigen Präsidenten Nursultan hieß. Im Zuge von landesweiten Protesten gegen den Staat unterzeichnete Kasachstans Präsident Tokajew ein Dekret, mit dem die Hauptstadt wieder in Astana rückbenannt wurde. Der Islam ist die am meisten verbreitete Religion des Landes. Moscheen gehören daher auch zum Stadtbild der jungen Hauptstadt. Schon von Weitem fällt die strahlend weiße Fassade einer Moschee auf, die mit einer riesigen goldenen Kuppel geschmückt ist. Es ist die Nur Astana-Moschee. Sie funkelt wie ein kostbares Juwel vor der Hightech-Architektur der Stadt der Zukunft, wie die Hauptstadt oft genannt wird. Sie liefert mit ihren 4 hoch hinausragenden Minaretten einen Hauch von islamischem Charme. 2005 wurde sie eröffnet, finanziert von der katarischen Regierung. Der Hauptgebetsraum hat Platz für 5000 Gläubige. Nächster Stopp ist die Astana Arena. Auch dieses Fußballstadion wirkt futuristisch modern. Es wurde 2009 eröffnet und kann sein Dach schließen. Stadionkassen gibt es hier nicht. Nur wer im Internet sein Ticket bestellt hat, kommt per QR oder Strichcode in die Arena. 30.000 Menschen passen hier rein. Gerade mal 3.000 verfolgen das Ligaspiel der Heimmannschaft FK Astana gegen die Gäste aus Aktobe. Auch wenn es die erste kasachische Liga ist, die Unterschiede zur Bundesliga sind riesengroß. Laut ist es in den jeweiligen Fankurven. Auf der Haupt- und Gegengrade verfolgen vor allem Familien und Kinder in aller Seelenruhe das Spiel, schauen gleichzeitig auf ihr Handy, unterhalten sich. Auch Miras und Alivi sind in der Arena, sind echte Fans, können aber nicht das ganze Spiel schauen. In erster Linie sind sie zum Geldverdienen hier. Verkaufen an einem Stand Chips, Hotdogs und kalte Getränke. Miras wohnt seit 10 Jahren in Astana, kommt gebürtig aus Taraz, einer Großstadt im Süden Kasachstans. Er studiert IT, Entwicklungsmanagement und Softwareentwicklung und liebt die Hauptstadt. Gleichzeitig beklagt er die kalte Atmosphäre in Astana, in der das Leben sehr teuer sei. Aber nur hier gäbe es halt die Möglichkeit, gut zu studieren und zu arbeiten.
Astana ist eine Stadt für Arbeiter. Hier macht man keinen Urlaub. Ich vergleiche das immer mit dem Fußball, zum Beispiel in England. Wenn du ein großer Spieler werden willst, musst du nach London, Manchester oder Birmingham. Aber du kannst auch einfach weiter für kleine Vereine wie Stoke City oder Hull City spielen.
Stoke City, Hull City.
Schnell wird klar, Miras liebt den Fußball. Bayern München, Bayer Leverkusen. Der 28-Jährige weiß alles über die deutsche Bundesliga. Ganz großer Fan ist er aber von der englischen Premier League.
In Kasachstan ist das Fußballniveau noch sehr niedrig. Es entwickelt sich langsam. Aber ich glaube, wir sind langsam, aber sicher auf einem guten Weg. Immer mal sind kasachische Vereine bei europäischen Wettbewerben dabei. Aber klar, einen Pokal haben wir noch nicht gewonnen.
Das sieht Freund Alibi ähnlich, der gerade noch einen Familienvater mit seinen zwei Söhnen bediente. Auch der 20-Jährige verdient sich bei den Ligaspielen ein paar Tenge. Das ist die kasachische Währung hinzu. Sein Hauptjob? Das Kommentieren von Sportarten im kasachischen Fernsehen und Internet.
Ich liebe Sport schon mein ganzes Leben. Ich wollte schon als Kind Kommentator werden. Gleichzeitig habe ich über 12 Jahre selbst Wasserball gespielt. Deshalb habe ich diesen Weg eingeschlagen.
Sein Vorbild sei ein ehemaliger russischer Top-Fußballstar, der jetzt fürs Fernsehen arbeite. Dass die Gäste am Ende mit 1:0 gewinnen, ist für die beiden Experten keine Überraschung. Aktobe war der haushohe Favorit. Miras beschreibt sein persönliches Ziel ganz klar. Er will in dem aufstrebenden Land später einmal einen guten Job haben, der ihm viel Geld bringen wird. Und natürlich will er, dass Kasachstan eines Tages mal die Europa- oder Weltmeisterschaft gewinnen wird. Und Alivi? Er will eines Tages der beste Fußballkommentator Kasachstans werden. Zugleich ist er davon überzeugt, dass Kasachstan eine goldene Zukunft blüht.
Wie im Sport entwickelt sich unser Land auch insgesamt weiter. Auch Touristen besuchen uns. Aber unser Land steht erst am Anfang seines Wachstums und wir haben noch viel zu tun. Wie unser Präsident Nursultan Nazarbayev gesagt hat, wird es am Anfang schwierig sein, aber es folgen immer mehr gute Jahre. Und ich bin überzeugt davon, dass Kasachstan sich zu einem Land der Zukunft entwickeln wird.
Dennis, nochmal kurz, lohnt es sich wegen des Fußballs nach Kasachstan zu reisen? Welcher andere Sport ist dort berühmt und beliebt?
Also das mit dem Fußball war wirklich eigentlich nur so eine Idee von uns, weil wir gesagt haben, Mensch, wollen wir mal erleben, vielleicht sind da auch ganz normale Menschen und das war auch nicht hochklassig. Also deswegen muss man wirklich nicht nach Kasachstan reisen. Aber man hat gemerkt, die Kasachen, die mögen den Fußball, beliebt sind aber auch andere Sportarten und vor allem bei denen es um Kraft geht, ne? Also so Boxen, Ringen, Judo und Gewichtheben, das mögen die Kasachen. Und ganz beliebt sind ja auch Sportarten rund um und mit dem Pferd. Ich habe es selber nicht gesehen, aber auf dem Land wird Kökpa gespielt. Ein Reiterspiel, bei dem zwei Mannschaften versuchen, eine tote Ziege oder ein totes Kalb in einen dafür vorgesehenen Bereich zu bringen. Also das habe ich mir im Internet mal genauer angeschaut, sieht recht kurios aus.
Tja, kurios, so kann man es nennen, könnte man auch anders nennen. Machen wir jetzt aber nicht. Bestimmt gut, wenn man im Publikum ist, dann ein bisschen leichter an die Menschen ranzukommen. Ging das denn einfach und schnell?
Ja, also ich habe ja eben von Usbekistan gesprochen und ich tue mich eigentlich ja immer mit so Vergleichen schwer, weil es ist immer alles sehr subjektiv. Aber ich hatte den Eindruck im Vergleich zu Usbekistan, die Menschen interessieren sich in Kasachstan weniger für dich. Also waren nicht so offen wie im Nachbarland. Natürlich wurde man mal auch gefragt, woher bist du? Und dann kam meistens, oh, Deutschland, ein Nicken. Aber es kam kein direkter Funke rüber. Aber trotzdem, die Menschen, die waren freundlich, hilfsbereit und wirklich herzlich.
Dennis, wir sind ja gleich mit dir in Almaty. Das ist, wenn man auf die Karte schaut, eine Reise quer durchs Land. Wie reist es sich in Kasachstan?
Ach, insgesamt ganz gut. Eigentlicher Plan war ja, dass wir von Astana nach Almaty mit dem Zug reisen. Aber für die 1500 Kilometer lange Strecke, da hätte der Zug einen ganzen Tag gebraucht und der war auch relativ teuer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen den Flieger 1,5 Stunden Richtung Süden, war auch günstiger. Und wir haben uns dann für einen Leihwagen entschieden, weil wir wollten natürlich ein bisschen was erleben im Land. Und ja, Verleiher gibt es nicht allzu viele. Es war auch relativ teuer, das Auto, wobei dann der Sprit wieder günstiger war. 45 Cent der Liter Benzin, das konnte man durchaus verschmerzen. Ja, und dann sind wir ein bisschen durch das Land gereist. Der Altin-Emil-Nationalpark, da gab es viel Gestein und eine Sanddüne zu bewundern. Das war toll. Der Sharin-Nationalpark mit dem Sharin Canyon, das ist sozusagen der kleine kasachische Bruder des Grand Canyons. Ja, und auch die grünen Berge rund um Sati, die waren einfach wunderschön.
Mit Dennisburg jetzt nach Almaty, noch so eine Metropole, die überrascht.
Almaty, sie ist die Geburtsstadt des Apfels. Ihren Namen verdankt sie der Frucht. Alma Ata heißt übersetzt Vater der Äpfel. Der spielte eine große Rolle in der Stadt. Während ich durch die Innenstadt laufe, genieße ich die zahlreichen grünen Bäume, die entlang der Straßen Schatten spenden. Und immer wieder kann ich einen Blick auf die Berge erhaschen. An ihren Hängen haben vor 30 Jahren unzählige Wildapfelbäume gestanden. Aber statt echter Äpfel sehe ich nur auf Planen der Bauzäune, die über zahlreiche Neubauten und Bauprojekte informieren, skizzierte Äpfel. Mitten im Zentrum der Stadt liegt der Grüne Basar. Seit 1886 werden hier auf dem Gelände Lebensmittel und Alltagsgegenstände gehandelt. Das Basargebäude jetzt ist aus den 1970er Jahren. Am Haupteingang begrüßt mich Aishan.
Ich liebe meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Und natürlich verbinde ich meine Stadt seit meiner Kindheit immer mit Äpfeln. Äpfel sind das Symbol unserer Stadt. Es handelt sich um einen Apport. Dies ist die Apfelsorte, die mit der Stadt Almaty in Verbindung gebracht wird. Es ist ein großer, roter, aromatischer Apfel und er ist das Symbol unserer Stadt.
Der Apport läuft allerdings mehr und mehr Gefahr, Geschichte zu werden. Denn der Urapfel ist kurz vor dem Aussterben, sagt Aishan, die ein schwarzes, luftiges Kleid trägt. Früher habe es sehr viele Apfelgärten gegeben, bis hinauf in die Hänge der Berge. Heute sieht man nur noch ganz vereinzelt wilde Apfelwälder in der Umgebung Almatys, die unter Schutz gestellt wurden. Für den Naturschutz setzt sich Aishan ein. Die 48-Jährige ist Mitglied der Nichtregierungsorganisation Friends of the Earth. Ökologen, vor allem aber einfache Bürger Almatys, engagieren sich gemeinsam für den Naturschutz in der Region.
Wir machen uns Sorgen um unsere Stadt. Wir sehen, dass die Luftverschmutzung zunimmt und dass die Trinkwasserqualität schlechter wird. Wir sprechen die Probleme an, damit wir die Natur schützen. Uns ist es gelungen, dass sich die Artenvielfalt in einem Nationalpark hier in der Nähe verbessert hat. Wir haben wieder Schneeleoparden und auch die Zahl der Wildschweine und Rehe hat zugenommen. Unser Ziel ist es, einfach hier für alle Lebewesen eine höhere Lebensqualität zu schaffen.
Wir betreten den Basar. Händler bieten frisches Fleisch von Schweinen, Kühen und Pferden an. Es gibt Gewürze, Eier, Gemüse. Auch Früchte werden hier verkauft. Meine Nase ist überfordert. So viele Düfte. Aishan hält an einem Stand und nimmt einen Apfel in die Hand.
Das ist ein Almaty-Apfel. Wenn man hier Äpfel kauft, sind es allerdings meistens Äpfel aus Kirgisistan und den anderen Nachbarstaaten, die hierher importiert wurden.
Der ursprüngliche Apport war wegen seiner Größe weit über die Grenzen Kasachstans bekannt. Das milde Klima, das in Almaty dank des schützenden Gebirges herrscht, machte lange Zeit einen ertragreichen Apfelanbau möglich. Dann kam der Zerfall der Sowjetunion. Viele nicht-kasachische Arbeiter wanderten aus, die Obstwirtschaft blieb liegen. Vor allem aber, beklagt Aishan, ist der Apport dem wirtschaftlichen Aufschwung zum Opfer gefallen. Mit der Modernisierung der Stadt war nicht mehr die Größe des Apfels wichtig, sondern die Größe der Bauten.
Wir haben hier nicht viele Bäume in Almaty, vor allem nicht genügend neue Bäume. Das ist ein wirklich großes Problem. Immer mehr Menschen, vor allem reiche Menschen, wollen an den Berghängen der Stadt leben und lassen dort ihre Häuser bauen. Es gingen Flächen verloren, wo es vorher Wälder und Apfelplantagen gab.
Eine ältere Marktfrau vom Nachbarstand verfolgt unser Gespräch. Die Frau, ihre Haare sind mit einem Rosenmusterkopftuch bedeckt, zeigt mit ernster und zugleich verzweifelter Miene auf ihren ganzen Stolz.
Diese Äpfel kommen aus einem der letzten natürlichen Gärten in Almaty. Die Bäume werden nur durch den Regen bewässert. Dieser Garten im Hochland soll neuen Villen weichen. Es ist furchtbar. Wenn der Garten weg ist, dann ist auch die Geschichte dieses 200 Jahre alten Gartens vorbei.
Aishan hört nickend zu. Die Sätze der alten Frau motivieren sie, weiter für die Sache zu kämpfen. Vor kurzem hat sie mit ihrer NGO, mit Geldern der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Apfelbaumsetzlinge gepflanzt. Die Hilfe von außen soll die Menschen in Almaty weiter sensibilisieren. Schließlich gehe es, so Aishan, um das Symbol ihrer Heimatstadt.
Wir fürchten, dass unsere Kinder so etwas nicht mehr sehen werden. Vielleicht werden auch die Menschen unseren Apfel in Zukunft nur noch in Büchern sehen, aber ihn nicht mehr fühlen können.
Dennis, wir müssen einmal über Russland reden. Wie groß ist die Abhängigkeit?
Für Kasachstan gilt Russland als der wichtigste strategische Partner und Verbündeter. Und dass es ohne die Russen nicht geht, das wurde 2022 deutlich. Damals gab es nach 2019 erneut Proteste gegen die Regierung. Ausgangspunkt war Unmut über die Verdopplung der Preise beim Autogas, das in Kasachstan etwa den gleichen Stellenwert wie Dieselkraftstoff hat. Und das hat sich natürlich dann so weiterentwickelt. Und ja, es ging natürlich auch um Demokratie, freie Meinungsäußerung und den Kampf gegen die Eliten im Land. Und 2022, da drohte dann in diesem Land wirklich ein Umsturz. Und die kasachische Regierung, die hat Russland um Hilfe gebeten. Und ja, ein von Moskau angeführtes Militärbündnis half dann, die Proteste blutig niederzuschlagen. Und ich glaube, das macht noch so deutlich, dass die Machthaber in Astana ja auf Russland angewiesen sind. Wirtschaftlich sind beide Länder auch eng verbandelt, aber Kasachstan versucht auch so ein bisschen den Einfluss aus Moskau zu reduzieren, mehr Geschäfte mit dem Westen, vor allem aber auch mit China zu machen. Und selbst wenn Kasachstan sich aus dem Ukraine-Krieg raushält und auch von Neutralität spricht, hilft es Russland bei den EU-Sanktionen, die zu umgehen, indem es Waren im Westen einkauft und die dann, ich sag mal, flapsig an Moskau weitergibt.
Tja, schauen wir noch einmal auf die ja ganz typische kasachische Kultur. Ist die im Alltag sichtbar oder ist die, wir haben eben über Russland gesprochen, unterdrückt?
Also wie in anderen ehemaligen Sowjetstaaten hat man auch in Kasachstan den Eindruck, dass man dort weiter auf der Suche nach der eigenen Identität und damit Kultur ist. Ziel der Sowjetregierung war es ja früher, also zu Zeiten der Sowjetunion, die Individualität der einzelnen Länder wie Kasachstan auszumerzen. Stattdessen wurde alles russifiziert, auch die Sprache, die ja halt ein Teil der Kultur ist. Credo, Russisch statt Kasachisch. Die nationale Sprache geriet dadurch in Vergessenheit und damit natürlich dann auch die kulturelle Identität. Und heute ist Kasachisch zwar die Amtssprache, aber es sprechen in Kasachstan immer noch mehr Menschen Russisch.
Und wir besuchen jetzt mit Dennis Burg eine Filmemacherin, die sich bemüht, Kasachisch zu lernen.
Almaty ist eine Stadt, in der der Tag nicht einfach endet, sondern langsam ausklingt. Während die Sonne an diesem Abend langsam hinter der Silhouette der schneebedeckten Berge versinkt, schlendere ich durch ein Viertel im Osten der Stadt. Vor Cafés und Restaurants sitzen vor allem junge Menschen, trinken Kaffee oder einen Cocktail. Wüsste ich es nicht besser, könnte ich meinen, ich bin im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Mit diesem Eindruck bin ich nicht alleine. Auch Suin Baik sieht das ähnlich. Ich treffe die junge Frau vor einer Bar.
This is my favorite.
Das ist mein Lieblingsviertel. Ich bin in der Nähe geboren und meine Familie lebt seit etwa 3 Generationen hier. Das Leben ist sehr entspannt und langsam. Langsam, aber im Sinne eines langsamen Lebens in all seiner Schönheit.
Slow life. Yeah, in the beauty of it.
Die 32-Jährige und ich gehen über eine Treppe zwei Stockwerke hinauf zur Bullbar, setzen uns im Außenbereich an einen Bistrotisch. Suinbaik sucht nach einem Aschenbecher, will sich eine Zigarette anzünden. Die Kasachin hat als Kamerafrau gearbeitet, sieht sich aber vor allem als zeitgenössische Künstlerin. Sie versuche, beides miteinander zu verbinden, erklärt sie und bestellt einen Rotwein. Seit 3 Jahren arbeitet Suinbaik an ihrem ersten eigenen Film. Es handle sich um eine Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm, in dem es um die kasachische Sprache gehe. Der Film begleitet die junge Frau dabei, wie sie die Sprache lernt. Denn in Kasachstan sprechen immer noch mehr Menschen Russisch als Kasachisch.
Obwohl ich alle möglichen Lehrbücher, Handbücher und Bücher gekauft habe, um Kasachisch zu lernen, und alle möglichen Apps heruntergeladen habe, die es endlich gibt, um Kasachisch zu lernen, ist es immer noch wirklich, wirklich keine leichte Aufgabe, Kasachisch zu lernen, meine eigene Sprache zu lernen, obwohl ich versuche, sie täglich zu üben.
Die Russifizierung ihrer Heimat sei Teil einer bewussten und gezielten Politik der UdSSR gewesen, kritisiert Suinbaik, während sie einen weiteren Schluck Rotwein trinkt. Kasachisch ist zwar die Amtssprache, aber trotz der Unabhängigkeit Kasachstans 1991 sei Russisch noch dominierend. Zum Beispiel im Kino. In Filmen gäbe es immerhin mittlerweile kasachische Untertitel.
It wasn't available before.
Das war vorher nicht möglich. Wir hatten nur Russisch. Die Synchronisation der Schauspieler ist leider immer noch größtenteils auf Russisch. Nur wenige Filme werden heute komplett auf Kasachisch synchronisiert.
Completely dubbed into Kazakh.
Suinbaik will mit ihrem Film der Gesellschaft bewusst den Spiegel vorhalten. Sie möchte den Menschen auch zeigen, wohin sich die relativ junge Nation hin entwickelt hat. Die 32-Jährige spricht offen das an, wovor sich manch einer scheut.
I hope for some kind of.
Weil der Diktator weg war, hatten wir eine Hoffnung auf Freiheit. Aber wir haben einen neuen Diktator bekommen. Nazarbayev war ein Diktator und jetzt ist auch Tokajew ein Diktator. Und Meinungsfreiheit ist weiterhin unmöglich.
Freedom of speech is impossible.
Die Filmemacherin zündet sich eine zweite Zigarette an. Bei ihren Worten denke sie vor allem an 2019 und 2022. Beide Jahre waren von Protesten und Zäsur geprägt. Nach rund 30 Jahren zog sich 2019 Langzeitpräsident Nursultan Nazarbayev zurück, bestimmte die politische Geschicke des Landes aber weiterhin entschieden mit. Damals rebellierte vor allem die Jugend und forderte mehr Demokratie. 2022 folgten dann die blutigsten Aufstände in der Geschichte Kasachstans. Proteste, zunächst gegen die Treibstoffpreise und die Regierung selbst, wurden im Januar von Sicherheitskräften und russischen Truppen niedergeschlagen. Als Reaktion auf die Unruhen kündigte Präsident Tokajew umfassende politische und soziale Veränderungen an. Ein Teilerfolg der Demonstranten, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind allerdings weiterhin stark eingeschränkt.
Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier in Kasachstan unabhängig Filme zu machen. Ich schätze, Filmemacher, die von der Regierung unterstützt werden, haben es vermutlich einfacher. Das ist aber bei mir nicht der Fall, weil ich mich aktiv politisch engagiert habe.
This is not the case for me, because I was affiliated with some political activism.
Ich schätze an diesem Abend die Offenheit der jungen Frau, die selbstbewusst über ihr Leben, ihr Wirken und vor allem ihr Lebensprojekt spricht, die kasachische Sprache. Suinbaik will sich auch weiterhin ihren Mund nicht verbieten lassen und hat einen großen Wunsch.
My personal hope is that I will finally learn my language.
Ich hoffe, dass ich meine Sprache nicht nur perfekt lerne, sondern auch öffentlich sprechen kann, ohne Scham. Und ich träume davon, ein Akin zu werden. Akin ist unser kasachisches Wort für Dichter. Ich möchte wirklich eine kasachische Dichterin werden. Es ist auch Teil meiner politischen Einstellung, Kasachisch zu verwenden, wann immer es möglich ist, in schriftlicher Form, online, überall und auf der Straße mit den Menschen.
And in the streets with people, so yeah.
Dennis, du bist 10 Tage durch Kasachstan gereist. Wie entwickelt sich denn so insgesamt der Tourismus dort? Kannst du das Land auch, tja, Menschen, die nicht so reiseerfahren sind, empfehlen?
Also vorab in den 10 Tagen sind wir nicht einmal Deutschen begegnet. Das fand ich schon sehr kurios. Lediglich 2 Österreicher auf einer Sanddüne mitten im Land, habe ich am Dialekt erkannt. Und auch insgesamt viele westliche Touristen habe ich da nicht gesehen. Wenn, sind das dann doch eher die russischen und einheimischen Touristen, die das Land bereisen. Nichtsdestotrotz, der Tourismus, der kommt langsam in Fahrt, auch fernab der Städte. In den Bergen zum Beispiel, da haben wir bei einer Familie ein Zimmer gehabt, die vermieteten noch nicht ganz so lange und die hatten also auch wirklich Freude daran, jetzt auch ja mit Zimmervermietungen ein bisschen Geld zu verdienen. Und es gab auch ganz leckeres kasachisches Essen und natürlich, klar, es war ein ganz besonderes Feeling im Vergleich, sagen wir mal, zu den großen Städten. Zu deiner zweiten Frage, ob ich das Land jetzt auch so nicht Reiseerfahrenen empfehlen würde. Also es ist wie bei allem, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, auch Abstriche macht, dann passt das. Nochmal, das Land ist sicher, Internet gibt es überall, was mir im Problemfall auch weiterhelfen kann. Die Städte unterscheiden sich jetzt nicht viel von westlichen Metropolen. Ich sage das jetzt mal sehr salopp, auch die haben da Bürgersteige, die haben da Ampeln und verhungern tust du da auch nicht. An jeder Ecke gibt es irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken. Und trotzdem, ja, es ist ein Eintauchen in eine andere Welt, vor allem wenn ich so an diese Landschaften denke. Und der schönste Moment meiner Reise, da fährst du mit dem Auto übers Land, 100 Kilometer triffst du keinen Menschen, geschweige denn ein Tier. Und dann wie aus dem Nichts eine Bergkulisse vor dir, davor eine Herde von bestimmt 200 freilaufenden Pferden rund um einen See. Das war Bilderbuch, das war magisch und das war Kasachstan.
Mit Dennis Burg haben wir Kasachstan kennengelernt, sind in eine andere Welt mal ein bisschen eingetaucht. Dennis, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jacqueline Bretschek, Alexander Gerhardt und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.